Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein Formel 1 freies Wochenende liegt hinter uns und ich bin mir sicher, einige scharren schon wieder mit den Hufen und können es kaum erwarten, bis es auf der Rennstrecke weitergeht. Und das tut es am kommenden Wochenende in Silverstone. Der große Preis von Großbritannien steht an und wir wollen heute natürlich darauf vorausblicken und auch noch die Themen besprechen, die sich sonst so seit Kanada noch angesammelt haben. Und das tue ich, Sophie Affeld, gemeinsam mit meinem Co-Moderator Kevin Scheuren. Moin an dich.
Ja, ich scharre auf jeden Fall schon. Also könnte schon wieder losgehen. Und das Schöne ist ja, es geht ja auch jetzt schon wirklich bald wieder los, nämlich morgen mit den Pressekonferenzen. Ha, wie schön. Hallo Sophie, hallo liebe Hörer. Ja.
Da freut sich vielleicht auch jemand drüber, der sich aus seiner wohlverdienten Podcast-Pause zurückmeldet, nämlich Christian Nimmervoll, Chefredakteur vom Motorsport Network Germany. Hallo auch an dich.
Hallo Sophie, hallo Kevin.
Ja, wir wollen über das anstehende Rennen reden. Das ist ja ein Rennen, das im letzten Jahr für eine der großen Kontroversen gesorgt hat. Und es war vielleicht auch so der Vorfall, der so richtig das Feuer entfacht hat im WM-Kampf zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Die Rede ist natürlich von dieser Kollision am Sonntag, bei der Max Verstappen in der Wand endete und Lewis Hamilton dann am Ende trotz Strafe noch gewinnen konnte. Ganz so hitzig wie damals geht es zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen zumindest aktuell nicht zu. Ich habe mir allerdings vor ein paar Tagen auch nochmal die Rennhighlights aus dem Jahr 2019 angeschaut. Damals gab es einen Doppelsieg für Mercedes, aber darüber hinaus auch einen ja doch relativ hitzigen und sehr spannenden Kampf zwischen Max Verstappen und Charles Leclerc über viele, viele Runden hinweg. Und auch zu Beginn dieser Saison haben wir ja schon das ein oder andere direkte Duell der beiden gesehen. Saudi-Arabien kommt mir da jetzt als bestes Beispiel in den Kopf. Das muss man ja aber sagen, in den vergangenen Wochen sind diese Rad-an-Rad-Duelle aus verschiedenen Gründen ja leider eher selten geworden, Kevin. Hast du die Hoffnung, dass wir so ein enges Duell zwischen den beiden jetzt in Silverstone mal wieder erleben könnten? So als kleine Wiederholung vielleicht aus dem Jahr 2019, nur dass es dieses Mal um den Sieg geht.
Da gab es auch einen Unfall, oder?
Ja, 2019? Das war bei Sebastian Vettel dann später noch, glaube ich, mit Max Verstappen.
Ja. Ah, krass. Ja, würde mich natürlich freuen. Also würde mich für alle Ferrari-Fans freuen, würde mich für die WM freuen. Ich habe meine Zweifel, muss ich sagen. Weil wenn es wirklich so ist, dass Red Bull da jetzt ein Riesen-Update oder was heißt ein Riesen-Update bringt, aber ein Update, was zündet, dann bin ich mir nicht sicher, ob Ferrari das schafft, da dann mitzuhalten. Obwohl, wir haben ja gelernt, in Kanada waren sie eigentlich schneller, aber am Ende hat trotzdem Max Verstappen gewonnen. Also schön wär's, aber ich, wie gesagt, ich habe meine Zweifel.
Bringen die überhaupt ein großes Update? War mir jetzt gar nicht.
Also zumindest munkelt man so. Also dass sie was bringen, also Christian hat es relativ häufig gesagt, also dass man davon ausgehen kann, dass einige Teams nach Silverstone was mitbringen werden, das ist relativ, war wohl relativ verbucht, ob jetzt die Teams viel mitbringen oder wenig mitbringen. Also es gab zumindest gerüchteweise immer mal wieder die Vermutung, auch super, ne? Dass Red Bull ein bisschen was mitbringen möchte nach Silverstone. Und also es würde mich wundern, wenn sie jetzt da hinkommen und nichts dabei haben.
Ja, also Kleinigkeiten glaube ich auch. Ich habe aber auch gelesen, dass sie bis zur Sommerpause eigentlich nichts Riesiges mehr bringen. Aber letztendlich werden wir das wahrscheinlich spätestens dann bei der Show-and-Tell-Session sehen. Um zu dem mal nochmal zurückzukehren, glaubst du denn, dass es generell nochmal hitzig werden könnte, auch zwischen den beiden, also zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen? Oder gibt das die Ausgangslage mit diesem 49 Punkten Abstand vielleicht gerade gar nicht so her, dass die Gemüter nochmal so erhitzt werden?
Also das ist ja eine interessante Diskussion, weil die Situation zwischen Hamilton und Verstappen war meiner Meinung nach schon immer persönlich aufgeladen und wurde auch von den Teamchefs sehr persönlich gefahren. Also da wurde sehr viel Druck aufgebaut auf ein Duell zweier Fahrer, die zumindest mal von einer Seite gesteuert eine sehr persönliche, also sehr viele persönliche Animositäten miteinander rumgeschleppt haben. Und das sehe ich bei Verstappen und Leclerc noch nicht, obwohl sie ja in der Jugend schon ihre Erlebnisse miteinander hatten. Glaube ich, dass außer es knallt Kapital und also nehmen wir mal den Fall an, dass Leclerc von Verstappen ähnlich abgeschossen wird wie Verstappen von Hamilton letztes Jahr und Verstappen jubelt dann. anstatt sich daran zu erinnern, dass er gerade seinen Kontrahenten ins Krankenhaus gebracht hat. Ne? Um das jetzt mal wirklich ganz scharf zu sagen, ich glaube, dann könnte es kippen, aber ich glaube, dass sowohl Ferrari als auch Red Bull, also ich habe nicht das Gefühl, dass da so viel, ich will nicht das Wort Hass benutzen, aber dass da so viel Probleme untereinander sind, wie es bei Mercedes und Red Bull der Fall war. Also das war letztes Jahr höchstwahrscheinlich persönlicher, als es sein musste.
Wenn wir jetzt auch nochmal ans letzte Jahr zurückdenken, da war Charles Leclerc ja dank der Umstände auch zugegebenermaßen, aber gar nicht so weit weg von einem Sieg. 3 Sekunden haben ihn dann nur von Lewis Hamilton getrennt am Ende. Jetzt ist natürlich das Momentum klar auf der Seite von Red Bull aktuell mit 6 Siegen in Folge. Aber vielleicht könnte sich das ja ändern in Silverstone, Christian. Denn dein Namensvetter Christian Horner, der hat sich ja eher besorgt, glaube ich, auch mit Blick auf das Rennen geäußert und ist der Meinung, dass Ferrari zumindest aufgrund des Layouts im Vorteil sein sollte. Würdest du da mitgehen?
Ich kann es nicht so richtig genau einschätzen, denn grundsätzlich war es dieses Jahr ja schon so, dass Red Bull, aber teilweise auch bedingt durch Setup, haben wir ja schon öfter diskutiert, einen größeren Vorteil eigentlich da gehabt hat, wo es richtig schnell war, also auf langen Geraden zum Beispiel, auf Strecken wie Montreal eben. Und Ferrari ironischerweise die Vorteile manchmal da hatte, wo sie in der Vergangenheit Red Bull hatte, nämlich so klassische Strecken wie Silverstone jetzt eben eine sein wird, mit schnelleren, langgezogenen Kurven. Ich würde mich da noch ein bisschen überraschen lassen, denn ich glaube, eins hat sich seit dem Saisonbeginn geändert. Das Gewichtsdefizit von Red Bull ist kleiner geworden. Das hilft gerade in solchen Kurven sehr brutal, weil je mehr du natürlich Fliehkräfte hast, und die hast du am höchsten in sehr schnellen Kurven, desto mehr spürst du das Gewicht. Und von daher glaube ich, wenn Red Bull jetzt schon ein bisschen was gefunden hat, seit so den Auftaktrennen und nochmal vielleicht mit einem Silverstone-Update ein oder andere Kilo findet, die letzte Aussage, die wir gehört haben, waren ja, da fehlen noch so 4 bis 5 Kilo, also durchaus 1,5 Zehntel pro Runde, dann glaube ich, dass das schon auch für Red Bull ganz gut ausgehen kann. Aber in Wahrheit ist es so, ohne dass ich mich jetzt um eine Antwort drücken möchte, dass es niemand wahrscheinlich richtig seriös vorhersagen kann, weil halt auch noch sehr viele andere Faktoren eine Rolle spielen. Wer kriegt die Reifen wie zum Arbeiten? Wir haben ganz oft schon die Situation gehabt in diesem Jahr, dass der eine die Reifen zwar im Qualifying sehr viel besser oder sehr viel schneller auf Temperatur bekommen hat, dafür kriegt er dann aber auch im Umkehrschluss im Rennen wiederum Probleme, weil er da die Temperatur halt auch sehr schnell drin hat und damit in Verschleißprobleme gerät. Also es gibt zu viele Variablen, das ist, glaube ich, bei der Enge, die wir zwischen Red Bull und Ferrari haben, wirklich fast unmöglich vorherzusagen ist. Das Momentum, das spricht natürlich eindeutig für Red Bull und mein reines Bauchgefühl, ja, das kann ich gar nicht gut begründen, aber mein reines Bauchgefühl ist, dass das Red Bull jetzt durch diese WM durchrollen wird. Da gibt es aber keine Evidenzen dafür. Ja, das ist nur mein Gefühl. Ich glaube, die haben jetzt das gefunden, was sie am Saisonbeginn irgendwie noch nicht so hatten. Und ich glaube, jetzt ist Rock'n'Roll bei Red Bull.
Und ich glaube, da kommt halt auch der Verstappen-Faktor noch dazu.
Genau.
Ich glaube, dass halt dieser Max Verstappen in der derzeitigen Form, in seiner ganzen Art und Weise, wie er die Formel 1 lebt und sein ganzes Leben danach ausrichtet, ist einfach wirklich einer dieser speziellen Fahrer, die es einfach schaffen, wenn das Momentum einmal auf ihrer Seite ist, das so beizubehalten, dass, wie gesagt, am Ende nur er selbst sich im Weg stehen kann. Weil dann hast du diese Sicherheit, dann geht dir das Auto auch nicht kaputt. Also Lewis Hamilton hat das ja auch jahrelang gehabt. Und da bin ich total bei Christian.
Trotzdem muss man ja sagen, Kevin, prinzipiell bringt sich Charles Leclerc ja eigentlich immer in eine sehr gute Ausgangslage, allein durch sein Qualifying. Also da kann man ihm jetzt eigentlich nicht viel vorwerfen in dieser Saison. Ich glaube, 6 Pole Positions waren es und immer der Start aus der ersten Startreihe, außer eben in Kanada, wo das Qualifying ja aber aufgrund der Motorenstrafe eh nicht wirklich zu bewerten war. Ich frage das jetzt einfach mal komplett ins Blaue hinein, Kevin, weil ich wirklich in der Zeit, in der ich die Formel 1 verfolge, wahrscheinlich, keine Ahnung, 5 oder 6 verschiedene Pole-Setter gesehen habe. Aber könnte für dich Charles Leclerc am Ende seiner Karriere zu den besten Qualifying in der Formel-1-Geschichte gehören oder geht das zu weit?
Nö, absolut. Also der ist ja nicht nur auf eine Runde schnell, ne? Also der ist halt auch im Rennen schnell. Das Problem ist halt, wenn der andere schneller ist und der aber immer nah genug dran ist, dann hast du einfach keine Möglichkeit, den zu halten. Da kannst du halt noch so gut sein. Und dass Charles Leclerc zu den besten Formel-1-Fahrern dieser Generation gehört, das steht ja außer Frage. Gut, mit Qualifyings gewinnst du natürlich keine Weltmeisterschaft. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich auch wichtig, dass du in der Lage bist, das Auto auf eine Runde so hinzustellen, dass du eben die Pole Position bekommst. Weil Terry Bottas auch ein hervorragender Qualifier. Also ne, hat ja auch einige Male auch Hamilton geschlagen und sowas. Aber ja, also kann durchaus sein, dass er am Ende, was die Pole Positions angeht, mit der Zeit vielleicht an eine Michael Schumacher rankommen kann. Vielleicht nicht ganz so nah, vielleicht auch nicht komplett ihn überholen, aber ich meine, der hat ja noch eine lange Formel-1-Karriere vor sich. Also ja, zutrauen würde ich es ihm.
Ja, leider hilft es mir nur aktuell eben nicht so viel, weil, Achtung, Phrasenschweinspruch, ja, die Punkte gibt es am Sonntag und die sind eben aus Ferrari-Sicht leider ja nicht so viele gewesen in den vergangenen Wochen. Christian, ist das jetzt gerade auch so die Phase in der Saison, in der sich vielleicht zeigt, dass Red Bull als Team und auch eben Max Verstappen als Fahrer eben in den vergangenen Jahren doch mehr Erfahrung darin haben, um WM-Titel mitzufahren als Ferrari? Können Sie davon jetzt gerade profitieren?
Das mag schon sein, wobei wir jetzt, glaube ich, auch nicht so tun dürfen, als wären das die alten Hasen. Ja? Also vor allem Max Verstappen nicht, das gerade ein paar Monate her, dass er zum ersten Mal Weltmeister geworden ist. Aber er hat halt die Erfahrung zumindest einmal schon gemacht, wie das so ist in einem WM-Kampf. Und ich glaube, aber es geht eher eigentlich um eine psychologische Bestärkung. Ich war ja ehrlicherweise ziemlich irritiert, als man so am Saisonbeginn gemerkt hat, dieser Max Verstappen ist irgendwie teilweise unruhig. Ja, ich hatte gedacht, der wird komplett in sich ruhen, auch wenn es mal nicht so läuft, weil er ist jetzt einmal Weltmeister. Nach Abu Dhabi hatte ich auch unmittelbar das Gefühl, da hat er gesagt, ja, das ist jetzt erstmal toll und er hat das sehr genossen. Ich hätte eigentlich zu dem Zeitpunkt damit gerechnet, der genießt das gar nicht, sondern so, next one. War anders und so war aber auch anders am Saisonbeginn, weil da direkt halt so ein paar Risse der Nervosität irgendwie drin waren und nicht diese Gelassenheit da war, wie ich sie eigentlich von ihm erwartet hätte. Aus irgendeinem Grund ist das dann gekippt inzwischen und jetzt hatte er genau diese Gelassenheit und ich glaube, dieses Wissen, ich kann das, vielleicht mit der ganz kurzen Unsicherheit, die er auch wieder überwunden hat und wo er sich wieder bewiesen hat, okay, das kriege ich auch hin. Das, glaube ich, macht die gerade unglaublich stark. Und das Team muss da ja eh nichts lernen, weil das sind ja in weiten Teilen immer noch die gleichen handelnden Personen wie damals zur Vettel-Ära. Also die sind brutalst hungrig und trotzdem sehr erfahren, weil sie einfach über all die Jahre ausgehungert wurden. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr einträgliche Kombination im Zusammenspiel damit, dass einfach das Auto wahnsinnig schnell ist. Zwar nicht unendlich zuverlässig, aber zumindest zuverlässiger als der Ferrari, so wie es aktuell aussieht. Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor in dieser Weltmeisterschaft. Also meines Erachtens nach spricht schon mehr für Red Bull als für Ferrari aktuell. Aber wir haben auch Red Bull schon mal so vorsichtig unter Druck gesehen, ja, nach drei Rennen. Von daher sollten wir echt aufpassen. Es sind immer noch unfassbar viele Punkte zu vergeben.
Ja, also er scheint gerade schwer zu schlagen und wahrscheinlich auch gerade mit Blick auf Silverstone wird er noch eine Menge Wut vielleicht auch im Bauch haben aufgrund des letzten Jahres. Wenn wir jetzt trotzdem nochmal versuchen, Kevin, das Ganze auch positiv zu sehen für die Ferrari-Fans, die uns gerade zuhören, kann es Charles Leclerc vielleicht auch helfen, dass er jetzt der Jäger ist und nicht mehr der Gejagte, weil er einerseits die Situation natürlich besser kennt und vielleicht auch ein bisschen der Druck sinkt, weil die Erwartungen seitens der Medien und auch der Tifosi im Vergleich zum Saisonbeginn vielleicht durch die Rückschläge auch ein bisschen geringer geworden sind inzwischen?
Würde ich nicht mal bestätigen, weil ich glaube, es wäre einfacher, wenn sie vorne wären für Ferrari, weil jetzt bist du ja, du bist zwar nicht zu weit weg, aber noch gerade so nah dran, dass du jetzt mit guten Ergebnissen immer weiter rankommen kannst. Das heißt, zwangsläufig wird der Druck ja auch immer weiter steigen. Der Druck würde so oder so steigen in der italienischen Presse. Ich meine, das ist klar. Aber jetzt stelle man sich mal vor, ne, der kommt jetzt ganz nah ran und dann macht er einen Fehler und packt es nicht. So, dann ist halt die Frage, wie reagieren die Leute? So, am besten passiert es auch noch in Monza. So, keine Ahnung. Ja, also was ganz Extremes. So, dann bist du natürlich in der Gefahr, dass du komplett ins Loch fällst. Und diese technischen Strafen kommen dem natürlich auch nicht zugute. Um das andersrum zu sehen, ja, er kann jetzt ein bisschen befreiter fahren, aber ich weiß halt nicht, ob, und da würde ich auch gerne in Christians Kerbe schlagen, ob das Team in der Lage ist, ihm das so herzurichten, dass er da eine Art Komfortzone hat, durch die er fährt und mit der er dann reüssieren kann. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, weil ja, das Ferrari-Team, da weiß ich halt nicht genau, wie groß der Hunger ist manchmal. Da weiß ich halt nicht genau, wo ist der Weg. Das Ziel ist natürlich die Weltmeisterschaft, aber wie kommen wir da hin? Und da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Führungsstärke oder Führungsschwäche. Und da kommen wir jetzt wieder zu so einer Bewährungsprobe für Mattia Binotto, ja, also den ich ja auch hier schon regelmäßig angezählt habe. Und ob er in der Lage ist, da jetzt so eine Art Aufbäumen zu erzeugen, gleichzeitig aber auch seinen Topfahrer so zu unterstützen, dass er das bekommt, was er braucht. Nun weiß ich nicht, was Leclerc braucht. Also, ne, um es mit Peter Hardenackes Worten zu sagen, braucht er nur Umarmung oder braucht er vielleicht ein bisschen Sporen? So, das kann ich halt nicht einschätzen. Wahrscheinlich irgendwo was dazwischen, obwohl ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass da generell jetzt viel, ja, weiß ich nicht, also diese öffentliche Zuneigung, also Binotto nimmt ja schon mal den Fahrer in den Arm und so, aber das ist jetzt nicht so ganz extrem. Aber ich glaube, wenn das Gefüge stimmt, also intern, das muss ja für uns, ist ja irrelevant. Also wenn es am Ende sich in Ergebnissen niederschlägt, dann ist ja gut. Und ja, jetzt ist es halt so, Leclerc muss wahrscheinlich noch öfter diese Saison zurück und dann muss man da als Team irgendwie gemeinsam durch. Ja, einerseits Fluch, einerseits Segen, meiner Meinung nach, dass man jetzt Jäger ist und nicht mehr Gejagter.
Also hungrig dürfte auf jeden Fall ja Carlos Sainz sein. Das ist nur kurz Anschlussfrage an dich, Kevin, weil wir die natürlich auch nicht vergessen wollen, Sergio Perez und Carlos Sainz. Siehst du da einen der beiden am Wochenende mitfahren um den Sieg, wenn alles normal verläuft?
Ja, wenn alles normal verläuft, dann werden sich die Teams relativ entscheiden müssen, ihre Nummer-1-Fahrer da nach vorne zu schicken. Ne? Also wir bewegen uns jetzt schon in einer Saisonphase, wo relativ klar ist, dass wenn alles normal läuft und sagen wir mal, Sainz fährt vor Leclerc oder Perez fährt vor Verstappen, dann wird es Mittel und Wege geben, das zu ändern, wenn es die Maximierung der Punkte für den Weltmeisterschaftskandidaten, ja, wenn es dem zugutekommt. Und ist bei Red Bull natürlich so, dass Perez unweit näher dran ist als Sainz im Vergleich zu Leclerc. Also jetzt rein vom Herzen her würde ich Carlos Sainz ja gönnen, endlich mal zu gewinnen, ja, damit er eben nicht diesen unrühmlichen Heidfeld-Rekord einstellt. Ich meine, ich würde mich für Nick freuen, wenn den mal jemand einstellt, damit der nicht mehr da oben steht. Also kann ich euch gerne nochmal die Vintage-Folge mit ihm aus dem letzten Jahr empfehlen. Aber ich sehe da nicht, dass sowohl Perez als auch Sainz unter normalen Umständen in Silverstone in den Sieg fahren werden. Nein.
Wir werden es sehen. Bin auch auf eure Tipps später gespannt natürlich. Christian, wir hatten am Anfang eben das Thema Updates ja schon. Ich glaube, Ferrari hatte auch das ein oder andere Teil geplant. Was macht Silverstone zu so einer beliebten Strecke, um neue Teile auch zu bringen?
Ich glaube, dass es dieses Jahr, Entschuldigung, auch daran liegt, dass wir jetzt so gefühlt in die vorentscheidende Phase dieser Weltmeisterschaft reinstarten. Also zwischen diesen Rennen noch große Updates zu bringen, ist ja schwierig. Natürlich kannst du mal so kleinere Dinge auch zwischen den Rennen immer wieder dran schrauben. Aber die, um wirklich jetzt in den nächsten 4-5 Wochen, wo so viele Rennen innerhalb kürzester Zeit sind, das ist ja ein bisschen der Super-Juli, ist es natürlich auch cool, da richtig schöne Punkte mitzunehmen. Und dann über die Sommerpause hast du nochmal Luft, da kommt beim Top-Teams, vorausgesetzt, sie kriegen das ins Cap rein, denke ich, noch ein letztes Mal was. Und dann hinten raus glaube ich ehrlicherweise, dass es dünn wird. Weil man muss ja auch ganz klar sagen, wenn du weißt, du kannst nur, anders als in früheren Jahren, so und so viele Updates bringen, dann ist ja natürlich auch klar, dass du die so früh wie möglich bringen möchtest, weil du dann so viele Rennen oder mehr Rennen damit fährst, als würdest du die später bringen. Das beste Update, das du erst beim vorletzten Rennen bringst, bringt dir ja nicht viel, weil du fährst nur 2 Rennen damit. Ja? Also je früher, desto besser. Und ich glaube, dass es sich jetzt auch strategisch sehr anbietet, diesen vielen Juli-Rennen, die wir haben, ich glaube, es sind 4 und 5 Wochen, wenn ich mich nicht irre, dass du halt vor diesem Paket schon was mitkriegst.
Ja, wir sind gespannt, was dann tatsächlich kommt auch an die Autos. Trotzdem wollen wir natürlich auch schon mal ein bisschen ins Blaue hinein einen Blick darauf werfen, welche Teams dann in Silverstone noch gut performen könnten. Das machen wir im Laufe der Sendung natürlich und wollen auch noch über das ein oder andere aktuelle Thema sprechen und fangen da nach einer ersten kleinen Pause mal mit Pierre Gasly an. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich habe Kevin Scheuren und Christian Immervoll an meiner Seite und die dürfen beide in dieser Woche oder in der vergangenen Woche besser gesagt von einer Nachricht nicht wirklich überrascht worden sein. Ich rede von der Vertragsverlängerung oder vielmehr auch Vertragsbestätigung von Pierre Gasly. AlphaTauri hat es jetzt auch in dieser Woche nochmal ganz offiziell verkündet, dass er auch 2023 dort fahren wird. Franz Tost hatte das ja eigentlich auch zuvor schon bestätigt. Ich glaube auch bei Sky schon vor einigen Wochen. Von Pierre Gasly selbst gab es da auf Social Media auch einen Satz zu, nämlich Sticking with my guys for 2023. Let's go. Kevin, was glaubst du, wie sehr freut sich Pierre Gasly wirklich über dieses weitere Jahr bei AlphaTauri?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube ihm schon, dass er interessiert daran ist mit diesem Team, was ihm ja dann doch in gewisser Weise seine Formel-1-Karriere auch gerettet hat, den größtmöglichen Erfolg einzufahren. Nun ist er nächstes Jahr in einer besonderen Situation. Er weiß eigentlich, dass er nie wieder zu Red Bull Racing kommt. Er weiß aber auch, dass er mit seinen eigenen Leistungen, seines eigenen Glückes Schmied ist, bei einem anderen Top-Team, Mercedes, vielleicht auf Dauer mal zu landen. Wenn er bereit ist, dafür alles in die Waagschale zu werfen, dann halte ich Pierre Gasly für einen sehr attraktiven Kandidaten für eine Nachfolge von Lewis Hamilton. Dafür muss aber ein Jahr konstant Leistung da sein. Und da habe ich aktuell so ein bisschen meine Zweifel. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass Pierre Gasly vielleicht mit den neuen Autos nicht so klarkommt. Vielleicht hat er auch ein bisschen, weil er mit Sicherheit schon länger im Flurfunk gehört hat, dass er nächstes Jahr nicht bei Red Bull sitzen wird, ja, so ein bisschen sich hängen lassen. Ist natürlich noch die Möglichkeit, dass er vielleicht 2024 dann zu McLaren oder sowas wechselt oder Alpine, wer weiß, wie sich es da entwickelt, obwohl ich da nicht glaube, dass sie zwei französische Fahrer in das Auto setzen werden. Also 2023 wird vermutlich das Jahr, wo sich für Pierre Gasly entscheidet, ob er auf ewig jemand wird, der im Mittelfeld fährt oder doch nochmal jemand, der ins Top-Team kommt. Und da ist er selber für verantwortlich, das in die richtige Richtung zu lenken. Ob er sich freut, ich glaube insgeheim nicht. Ich glaube, insgeheim hätte er sich schon gewünscht, nächstes Jahr im Red Bull zu sitzen. Aber ich glaube, wenn einer jetzt gelernt hat, in den letzten Jahren auch mal in den sauren Apfel zu beißen und das Bestmögliche rauszuholen, dann ist das Pierre Gasly.
Ich meine, theoretisch kann ja auch die Gefahr bestehen, dass in ein paar Jahren, wenn dann wieder in einem Top-Team was frei ist, auch zwei bis drei andere Fahrer da sind, die ihm den Platz in einem Top-Team dann streitig machen könnten. Ich denke jetzt auch an Yuki Tsunoda, der immer weiter auch aufzuschließen scheint aktuell. Christian, glaubst du, es spielt da eine Rolle, dass er seine Chance in einem Top-Team bei Red Bull dann damals quasi schon verbraucht hat und man dann vielleicht, ja, wenn es soweit ist, auch lieber jemanden anders nimmt, der ja von dem man noch nicht weiß, was er in einem Top-Team leisten kann?
Ja, das glaube ich schon, weil ich befürchte aus Sicht von Pierre Gasly, dass es halt, oder anders, es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo du eine zweite Chance kriegst. Sergio Perez ist jetzt gerade einer und wir wissen, welche Verkettung von, was heißt Zufällen, aber was da passiert hat dafür, passieren hat müssen dafür. Ich glaube, dass man in den seltensten Fällen eine zweite Chance kriegt.
Aber würdest du sagen, dass sein McLaren-Aufenthalt damals bei einem Top-Team war?
Ja, schon. Also es war vielleicht nicht das beste Jahr in einem Top, also nicht das beste Jahr eines Top-Teams. Auch McLaren war damals sicher schon am absteigenden Ast. Aber ganz grundsätzlich hat er die Chance in einem Top-Team gehabt. Und er hat sie gegen einen Jensen Button, gegen einen Top-Fahrer nicht genutzt. Weil häufig geht es ja gar nicht nur darum, dass du in einem Top-Team sitzt und im besten Auto und damit Rennen gewinnen kannst, sondern dass du auch mal gegen einen der etablierten besten Fahrer dich messen kannst. Pierre Gasly hat sich noch nie gegen einen wirklich etablierten Fahrer messen müssen. Außer einmal mit Max Verstappen und da hat er versagt. Das ist natürlich nicht hilfreich in seiner Vita, ja. Und ich fürchte auch, ich weiß, dass Pierre Gasly von vielen sehr viel positiver gesehen wird als von mir. Aber ich fürchte halt auch, dass er, also sensationelle zwei Saisons jetzt abgeliefert bei AlphaTauri, kann ihm keiner wegnehmen. Aber dieses Jahr hat meines Erachtens nach auch ein bisschen damit zu tun, dass dieses Pendel vom Fahrstil und so weiter her, was jetzt mehr ausgeschlagen hat in Richtung Pro Sergio Perez zum Beispiel, einfach ein bisschen gegen Pierre Gasly ausschlägt gerade. Das ist, glaube ich, auch nicht hilfreich für seine Perspektive, denn mit dieser Formel fahren wir jetzt mal bis mindestens 2026. Und wenn wir reden, das geht mir halt immer ein bisschen zu schnell. Also Helmut Marko, wenn er sagt, ja, welche Alternativen hat er denn? Ich sehe die halt auch nicht. Ja, warum sollte sich Mercedes gerade um einen Pierre Gasly bemühen oder Ferrari? Oder die können ganz andere Fahrer bekommen als einen, der sich mit Yuki Tsunoda gar nicht so leicht tut. Das ist nämlich die Realität der Gegenwart.
Ich glaube, für Toto Wolff wäre es natürlich schon ganz interessant, jemanden aus dem Red Bull-Kosmos zu ziehen, der vielleicht ein bisschen abgeschrieben wurde und ihn dann zu einem ähnlich starken Fahrer zu formen, wie George Russell einer sein könnte.
Ja, aber ich glaube nicht, dass er das Talent dafür hat. Das sage ich jetzt ganz brutal. Das sind natürlich nur Meinungen. Ja? Da gibt es kein richtig und kein falsch. Aber es hat meistens schon Gründe, warum ein Helmut Marko sagt, nee, die können es halt nicht. Ja.
Na gut, aber man muss dazu sagen, Pierre Gasly ist ja schon von Anfang an ein bisschen negativ aufgefallen, ne?
Absolut, stimmt.
Also da hatte er vielleicht auch nicht die fairste Chance von allen, weil er aber auch zu dem Zeitpunkt noch so wild war, dass er ja schon fast beim ersten Mal den Laufpass bekommen hätte, gefühlt. Also.
Ja, aber weißt du, also ein anderes Beispiel, Carlos Sainz. Ja? Letztes Jahr alle hochgejubelt, alle fragen sich, warum hat Red Bull den gehen lassen. Jetzt sagen die, wir haben es euch doch immer gesagt, wenn es um die Wurst geht, hat er es nicht. Das ist jetzt auch brutal hart. Mir ist völlig klar, dass das total hart ist. Aber ich glaube nicht, dass Gasly zu dieser Liga der ersten 3, 4 herausragenden Fahrer gehört. Und nur die hätten eine Chance, in eins dieser Top-Teams reinzudringen. Weil warum soll ich mir sonst jemanden von fremd holen, wenn ich wen eigenen haben kann? Weißt du, du wirst ja deinen kompletten Nachwuchskosmos ad absurdum führen. Mhm. Und nur dann, wenn ich überzeugt bin, dass ich mir, also ich glaube, dass zum Beispiel Lando Norris so jemand ist, ja, wo man sagt, das ergibt Sinn, den irgendwo in ein Top-Team zu setzen, da hat man echt Perspektiven und da werden auch Verträge da mal schnell zerrissen, meiner Meinung nach. Aber Gasly, ich weiß nicht, da so viel, also er hat einen glücklichen Sieg in Monza gehabt, er hat eine tolle Saison geliefert, wo seine Referenz Yuki Tsunoda im Rookie-Jahr war.
Ja, ist wahrscheinlich auch echt die Frage, was Mercedes dann eben für Möglichkeiten hat zu dem Zeitpunkt, wo Lewis Hamilton aufhört. Aber wie du schon sagst, Verträge ja, sind auch manchmal nicht mehr als ein Blatt Papier. Von daher ja, schauen wir erstmal, wie lange Lewis Hamilton vielleicht überhaupt noch Lust hat und wie es dann auch um Pierre Gasly steht. Man kann ja sagen, einen zumindest potenziellen Konkurrenten weniger hat er seit dieser Woche vielleicht, mit Blick auf die Red Bull Junior Academy, aus unschönen Gründen allerdings eher. Juri Vips, aktueller Formel-2-Fahrer, ja, wurde in der vergangenen Woche kurzerhand suspendiert. Kurz bevor wir hier die Aufnahme gestartet haben, kam auch raus, dass sein Vertrag als Test- und Reservefahrer von Red Bull mit sofortiger Wirkung, aufgelöst wird. Und ja, zum Hintergrund, wer es jetzt nicht mitbekommen hat, also hat in einem Twitch-Stream das N-Wort gesagt und unter anderem auch Pink als schwule Farbe bezeichnet. Das ist zumindest das, was ich mitbekommen habe. Und ich hatte auch was auf Twitter zu dem Fall gepostet und da ging die Reaktion auch etwas auseinander. In einem Kommentar hieß es zum Beispiel, dass Red Bull sich einfach nur um das eigene Image sorgt und einen sehr talentierten Fahrer viel zu schnell fallen lässt. Kevin, hatte Red Bull da deiner Meinung nach überhaupt eine andere Wahl und glaubst du, dass das jetzt gleichbedeutend ist mit dem Karriereende von Juri Vips?
Das ist eine schwierige Frage. Es kochte jetzt vorhin auch in unserer Telegram-Gruppe Starting Grid Fans ein bisschen hoch. Also, heute ist ja auch der Tag, an dem ein Interview von Nelson Piquet aus dem November ein bisschen Wellen geschlagen hat, in dem er Lewis Hamilton zweimal als, auf Portugiesisch ist das Wort, glaube ich, Neguinho bezeichnet hat. Sein portugiesisch-brasilianisches Wort, was mehrere Bedeutungen haben kann, je nachdem, wie man es benutzt. So. Und da gibt es auch einen tollen Artikel auf motorsporttotal.com zu. Nur, es gibt da deutliche Stimmen, die in die Richtung gehen, dass Nelson Piquet das eben auch in Bezug auf das N-Wort benutzt haben könnte. So. Unter diesen Umständen, wo sich die ganze Formel-1-Community im Grunde genommen gegen Rassismus gestellt hat, Lewis Hamilton selber noch eine Twitter-Statement dazu abgegeben hat, ist heute jetzt viel zusammengekommen, was Juri Vips vermutlich den Job gekostet hat bei Red Bull, weil unter den Umständen, mit dem, was da jetzt heute passiert ist, hatte Red Bull meiner Meinung nach gar keine andere Wahl, als ihn zu entlassen. Das kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden und da kann man Red Bull für kritisieren, dass sie ihr Image schonen wollen, aber ja, wollen sie. Also es ist höchstwahrscheinlich der mittel- und langfristig beste Weg für Red Bull Racing, mit dieser Situation umzugehen, weil bei jedem Karriereschritt wäre diese Situation wieder aufs Tapet gekommen und man hätte sich wieder erklären müssen. Und sie haben zwar geschrieben in ihrer Erklärung, es gab eine Ermittlung, wir wissen nicht, wie die ausgesehen hat, ob man vielleicht auch mit den anderen Junioren gesprochen hat und die dann gesagt haben, ja, okay, der äußert sich öfter mal in so eine Richtung, das wissen wir nicht. Der ist jung, der hat was gesagt, was er nicht sagen soll. Und da gibt's, es gibt halt Sachen, die sagt, die kannst du nicht sagen in der heutigen Zeit, ohne dass du dafür die Strafe bekommst. Und was ich mir jetzt wünschen würde, ist, dass man jetzt ein bisschen abwartet, also Juri Vips in dem Fall, sich dann nochmal vernünftig entschuldigt. Vielleicht auch gibt es ja so Sensibilitätsschulungen macht und dann halt vielleicht nochmal eine zweite Chance an einem anderen Team bekommt. Weil da würde ich ihm tatsächlich, weil ich möchte ihm glauben, dass er nicht rassistisch ist. Das Ding ist immer, wenn du sowas sagst, in einem öffentlichen Stream, und das ist halt so die Sache, da haben wir auch so ein bisschen beim Kanalmitgliederstammtisch drüber gesprochen, wenn du in so einem öffentlichen Stream sitzt, dich aber so sicher fühlst, dass du redest, wie du privat redest, dann ist es halt schwierig. Also ich wünsche ihm, dass er das nicht aus ideologischen Gründen so gesagt hat, sondern weil er vielleicht einen Rap-Song rezitiert hat oder so. Und dann soll er nochmal eine zweite Chance bekommen. Nur ich befürchte, dass es ganz, ganz schwer wird, weil natürlich jedes Team, was ihn dann ins Boot holt, erstmal damit konfrontiert wird. Und da muss man ganz stark sein, weil gut Auto fahren kann er. Frage ist, ob man, ja, und auch da, ne, in der Cancel Culture 2022 nochmal eine zweite Chance bekommt.
Ich habe auch einen Kommentar von jemandem gelesen auf Twitter, der der Meinung war, dass Red Bull einfach nur einen Grund gesucht hat, ihn aus dem Kader zu werfen, weil seine Leistungen auch zu inkonstant sind in diesem Jahr. Natürlich weiß keiner von uns, ob die Leistung bei der Entscheidung jetzt wirklich eine Rolle gespielt hat.
Ja gut, aber dann hätte man ihn nicht im freien Training ins Auto gesetzt. Also dann hätte man, keine Ahnung, Dennis Hauger da reingesetzt oder Liam Lawson. Also das ergibt keinen Sinn für mich.
Ja, ich würde es auch mal in Frage stellen, auch wenn inkonstant definitiv irgendwie ein Problem war, jetzt auch gerade in den letzten Wochen, aber ich glaube auch eher nicht, dass das dahinter steht. Gut. Aber Christian, angenommen, Max Verstappen oder ein anderer Fahrer seines Kalibers wäre jetzt so eine, ja, natürlich wirklich unakzeptable Äußerung rausgerutscht. Glaubst du, dass der denn jetzt auch um sein Cockpit bangen müsste?
Ich glaube nicht. Also, aber erstmal möchte ich sagen, dass ich zu wenig Fakten kenne. Ja, ich kenne auch Jüri, ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, richtig. Nicht gut genug, aber ich glaube halt, dass der Kontext brutal wichtig ist und das kann ich einfach nicht beurteilen. Ist das generell ein rassistisches Arschloch oder ist das ein junger Mann, der in seiner Freizeit Obdachlosen Suppe verteilt und sich für Diversität einsetzt? Ja, das weiß ich alles nicht. Das macht aber einen riesen Unterschied, weil wenn er halt auch in seinem Alltagsleben generell ein rassistisches Arschloch ist, dann ist es völlig okay, dass seine Karriere zerstört ist, wenn es nur ein junger Mann ist, der aus welchen Gründen auch immer, vielleicht das Umfeld, in dem er aufgewachsen ist oder wie auch immer, einen viel zu unsensiblen Umgang mit Sprache hat, dann hat er natürlich nochmal eine Chance verdient. Das kann ich von außen nicht bewerten und vertraue nur darauf, dass Red Bull sich da schon was dabei gedacht hat. Würde Max Verstappen das so sagen? Ich glaube, er würde es nicht so sagen, deswegen ist die Diskussion ein bisschen hypothetisch. Ich finde auch, man kann es überhaupt nicht mit dieser, ich verwende die Wörter so, wie sie gesagt wurden. Ja? Max Verstappen hat ja damals Mongo auch mal gesagt, in Richtung Lance Stroll, glaube ich, war das. Kann man, finde ich, auch überhaupt nicht vergleichen damit, weil das war in einem, natürlich wusste er wahrscheinlich irgendwo, dass das möglicherweise live übertragen wird, aber wenn der vor sich hinflucht, alleine im Auto sitzend, hat das auch nichts mit dem zu tun, was hier passiert ist. Jetzt hat Vips natürlich auch im Stream, auch irgendwie öffentlich und doch für sich selbst, alles schwierig. Aber wie gesagt, ich vertraue darauf, dass die Menschen, die Vips besser kennen, hier das richtige Urteil getroffen haben. Und wenn er ein guter Rennfahrer ist und ein anständiger Mensch und kein Rassist, dann wird er auch wieder auftauchen. Mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen. Weil dann wird er der Erste sein, der seine Hand hebt, sich mit seinen eigenen Fehlern auseinandersetzt, daraus lernt und vielleicht ein großer Vorkämpfer wird für die in diesem Kontext gute Sache. Aber das hat er halt jetzt selbst in der Hand. Ich glaube, dass man an solchen Situationen nur wachsen kann und dass das vielleicht sogar gut sein kann für seine Karriere, wenn es richtig angeht. Genau. Aber erstmal hat er es verkackt.
Ja. Um das Thema zu Ende zu bringen mit rund um Jüri Vips jetzt, ich habe immer noch mal geguckt, also Hightech, das Team, für das er ja fährt in der Formel 2, hat sich noch nicht dazu geäußert, also muss man vielleicht auch mal abwarten, ob er da dann überhaupt am Wochenende im Cockpit auch sitzt in Silverstone. Die Formel 2 und die Formel 3 werden die Formel 1 da ja auch wieder als Rahmenserien begleiten.
Und die W-Series nicht vergessen.
Und die W-Series, absolut, da hast du vollkommen recht mit. Entschuldigung. Und also ich kann mir natürlich nur sagen, also auch die Statements, die Formel 1 und die 4 auch heute rausgebracht haben, Mercedes und ich weiß gar nicht, ob sich dann noch andere Teams jetzt angeschlossen haben.
Ferrari auch.
Genau, ja, dem können wir jetzt natürlich auch anschließen. Ich glaube, da kann ich für uns alle drei sprechen. Genau. Damit wollen wir mal.
Übrigens, Sophie, ja. darf ich mich noch mit einer Minute reindrängeln, da kurz bei dem Thema? Weil ich habe wahrgenommen, ich weiß auch viel zu wenig, weil ich gerade im Urlaub bin, über diese Nelson Piquet-Lewis Hamilton-Sache. Aber es wurde auch schon kritisiert, dass wir quasi einen Artikel gemacht haben, der nochmal in Kontext setzt, was das eigentlich jetzt bedeutet. Weil ich finde schon, dass es wichtig ist, ob das. Was waren die Übersetzungen, die da teilweise kursiert sind? Also es ist ein Unterschied, ob es ein kleiner Schwarzer oder ein kleiner Neger ist. Ich finde, das macht einen Unterschied. Ganz wichtig ist mir aber dabei, auch wenn man das differenziert, dass beides indiskutabel ist. Ja? Unsere Differenzierung sollte auf keinen Fall auch nur den Eindruck erwecken, dass das andere nicht zu verurteilen ist. Das ist auch in diesem Artikel von meinem Kollegen Sven Heidinger ganz klar klargestellt. Aber das wollte ich nur gesagt haben, dass das überhaupt nichts relativieren oder Ähnliches soll. Ja? Aber trotzdem ist wichtig, glaube ich, dass man bei Verbrechen, bei Fehlern differenziert und sagt, wie es halt wirklich ist. Und dann kann man es auch entsprechend verurteilen.
Ja, das ist eine gute Ergänzung. Danke dafür. Artikel könnt ihr natürlich auch gerne nochmal lesen, auch wenn ihr den ganzen Fall vielleicht auch gar nicht so richtig mitbekommen habt. Hilft vielleicht auch nochmal zur Einordnung dann insgesamt. Lass uns kurz nochmal wieder auf Silverstone blicken und auch auf die deutschen Fahrer, Mick Schumacher und Sebastian Vettel. Die haben ja in Kanada beide viel Potenzial gehabt, konnten es aber ja, aus verschiedenen Gründen am Ende nicht in Punkte ummünzen. Kevin, bei Aston Martin steht ja jetzt auch schon das nächste Update in den Startlöchern. Gut, ganz so groß wie in Barcelona, als sie da die B-Version präsentiert haben, wird es wohl nicht werden. Aber nach eigenen Aussagen möchte man damit jetzt noch weiter ins Mittelfeld vorstoßen. Glaubst du, es kann gelingen in Silverstone? Ist ja auch so ein bisschen die Haus- und Hofstrecke von Aston Martin.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mit am meisten gespannt darauf, wie der Aston Martin in Silverstone funktioniert. Weil Sebastian Vettel schon so ein bisschen eine Art Fallhöhe kreiert hat, da er ja immer so ein bisschen runtergespielt hat, wie gut es dann in Baku zum Beispiel lief oder auch zeitweise in Kanada, weil er dann sagt, die erste Bewährungsprobe ist in Silverstone. Wie das Auto mit diesem Update, mit diesem Red Bull Update sozusagen auf einer normalen Rennstrecke funktioniert. Also deswegen bin ich schon extrem gespannt darauf. Und wenn natürlich dieses Grundkonstrukt, was Sebastian Vettel entgegenkommt, jetzt mit einem weiteren Update vielleicht verstärkt wird, dann würde ich tatsächlich sagen, dann sind Punkte auf jeden Fall drin. Also wenn sie es mit den Reifendrücken hinbekommen, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Reifendrücke in den Reifen zu haben, dann soll das wohl gehen. Also dann bin ich auch überzeugt davon, dass Sebastian Vettel auf einer Strecke wie Silverstone, wo es auch auf den Fahrer ankommt, in der Lage ist, diesen Aston Martin dann auch in gute Punkteränge. Also wenn wir davon ausgehen, dass die ersten 6 Plätze belegt sind mit Red Bull, Ferrari und Mercedes, dann sprechen wir dann schon nur noch von 4 Plätzen in den Punkten. Und dann wäre ein guter Punkteplatz für Aston Martin höchstwahrscheinlich Platz 9, Platz 10. Also ist jetzt auch nicht so, dass man dann da die großen Früchte erntet, aber hey, besser als nichts. Und ich glaube, das motiviert dann auch Sebastian Vettel.
Ja, freuen würde uns das natürlich. Gilt auch für Mick Schumacher, der hatte ja in Kanada vielleicht eines seiner besten Wochenenden, seit er in der Formel 1 unterwegs ist. Und das, obwohl es ja ein Stadtkurs war, auf den er sich bislang jetzt nicht unbedingt so wohl gefühlt hat, würde ich mal behaupten. Jetzt geht es eben zurück auf diese traditionelleren Rennstrecken. Die Mauern sind vielleicht nicht mehr ganz so gefährlich nah. Christian, glaubst du, dass Silverstone eine Strecke ist, die ihm liegen könnte? Und was erwartest du auch vom Haas im Allgemeinen? Weil da sind ja die Updates noch ein paar Wochen entfernt.
Ja, das könnte natürlich die Schwierigkeit werden für Mick Schumacher, dass der Haas ein bisschen stehen bleibt, während alle anderen sich nach und nach weiterentwickeln. Aber ganz grundsätzlich glaube ich ja, dass für Mick ohnehin, da bin ich auch anderer Meinung als viele andere, ich glaube, dieser erste Punkt ist ziemlich wurscht, solange er den Kevin Magnussen im Griff hat. Und da meine ich, dass dieses positive Momentum, das er jetzt hatte, leider nicht ins Ziel gebracht, aber grundsätzlich für ihn ist ein Wochenende, was ganz gut gelaufen ist. Das muss er jetzt ausbauen und ich kann mir schon vorstellen, dass ihm das in Silverstone gelingen könnte. Das ist eine Strecke, die kennt er sehr, sehr gut. Du hast da ein bisschen Auslauf. Das heißt, wenn du dich im Training mal ein bisschen ausprobierst, bist nicht gleich in der Mauer. Das könnte Mick schon helfen. Und ich glaube auch, dass ihm die Strecke per se ganz gut liegen sollte, also einfach vom Fahren her. Schauen wir mal. Hoffentlich war Montreal mit, wie gesagt, diesem 6. Platz, 6. war er im Qualifying, oder?
Ja. Ja.
Hoffentlich war das so ein bisschen ein Moment, das ihn befreit. Und ich glaube auch, die Diskussion um Günther Steiner und im Team und hier positive Bestärkung oder nur runtermachen, auch das ist ein bisschen gekippt, habe ich den Eindruck. Die Beteiligten bemühen sich um Ruhe. Das könnte gut werden. Ich hoffe, dass es ihm gelingt, denn es ist langsam auch wichtig.
Ja, die Zuverlässigkeit, gut, gerade auf Motorenseite bleibt natürlich ein Fragezeichen, gilt ja für alle Ferrari-Teams. Aber ich glaube, wir würden uns alle freuen, wenn wir ja hier in der nächsten Ausgabe über die ersten Punkte für Mick Schumacher reden könnten, eventuell, und dieses Thema damit dann auch mal ad acta legen können. Und ja, ad acta legen tun wir jetzt auch dieses Take hier. Das heißt, es gibt nochmal eine kleine Pause, bevor wir uns dann den Teams widmen, die das Potenzial haben, Best of the Rest in Silverstone zu werden. Und auch Mercedes ist natürlich nochmal ein Thema. Gleich hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Weiter geht's bei Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Großbritannien steht an. Es ist das 10. Rennen der Saison. Und ich dachte, wir schauen heute auch mal ein wenig auf den Kampf um Platz 4, so generell. Aktuell findet der statt zwischen McLaren, Alpine und Alfa Romeo. McLaren liegt da gerade vor mit 65 Punkten. Alpine hat aber in Kanada ganz gut Punkte auch gut machen können, steht da jetzt bei 57. Und Alfa Romeo hat aktuell 51 Zähler auf dem Konto auf Platz 6. Bei Alpine und McLaren hätte man es vielleicht vor der Saison ja auch einigermaßen erwarten können, Kevin, dass sie sich in diesen Regionen bewegen. Bei Alfa Romeo haben zumindest wir es Anfang des Jahres nicht zwingend erwartet. Was macht die so stark in diesem Jahr bislang?
Ich glaube tatsächlich, dass es deren Auto ist, was die gebaut haben, mit dem sehr nah am Gewichtslimit fahrenden Boliden von Bottas und Joe, was denen da entgegenkommt und was ein riesiger Wettbewerbsvorteil gerade in den ersten Rennen war. Dann haben sie mit Valtteri Bottas einen Fahrer bekommen, der zu den also wenn man so verschiedene Ligen unter den Formel-1-Fahrern aufmacht, dann haben wir so Hamilton, Verstappen, Leclerc ganz oben und dann darunter kommen dann halt so die Hochtalentierten vielleicht, so also Norris und Russell und dann kommen die Good Hands, also da sind dann, ist dann so ein Bottas, da ist dann so ein Vettel und sowas dabei und da haben sie mit Bottas jemanden bekommen, der ja auch viel Know-how von Mercedes mitgebracht hat, auch was Team-Leadership und sowas angeht und mit Joe Gagnon auch einen talentierten Rookie, der jetzt immer besser in die Saison kommt. Und sie hatten natürlich auch ein bisschen Glück, muss man ehrlicherweise sagen, für gute Ergebnisse zu Beginn der Saison, was denen definitiv entgegenkam. Allerdings schläft die Konkurrenz nicht und das müssen sie dann erstmal halten, ne, über die ganze Saison. Und man sieht da jetzt schon bei Bottas, ich will nicht sagen, eine kleine Delle reinkommen, aber tut sich aktuell jetzt ein bisschen schwer, während Joe halt ein bisschen besser klarkommt. Das kann sich natürlich dann aufwiegen. Aber das wird sicherlich so die Gemengelage gewesen sein, die Alfa Romeo da sehr entgegenkam. Freut mich total für das Sauber-Team. Ich finde das immer toll, wenn die recht weit vorne mitfahren. Und klar, hätte mich auch gefreut, wenn sie in Monaco tatsächlich irgendwie und das war so ein bisschen so gefühlt der Bruch, wo sie sich vielleicht ein bisschen selber zu sehr als kleinen Geheimfavorit auf Best of the Rest gesehen haben, dass da nicht in Erfüllung gegangen ist und dann die Ferrari-Probleme, die noch dazukommen mit den Motoren. Also ja, es ist viel Gutes, aber auch viele, viele Sorgenfalten, glaube ich, dort aktuell.
Ich habe auch letztens das Beyond the Grid-Interview mit Guanyu Zhou gehört.
Toll,
ich glaube, da meinte er auch noch, ja.
Extrem cooler Typ.
Ja, mega. Ich fand ihn ja immer recht unscheinbar eigentlich, aber das waren echt schon ein paar ganz coole Stories auch dabei. Ja.
Also, und er spricht richtig gut Englisch.
Ja,
so, also jetzt auch nicht despektierlich gemeint, ganz im Gegenteil, ja. Aber die meisten Japaner und Chinesen, die wir irgendwie im Formel-1-Umfeld erlebt haben, waren halt nicht so toll mit Englisch. Das ist bei ihm echt ausgeprägt.
Also, er ist ja aber auch früh schon nach Großbritannien gezogen. Das ist auch so eine Story, die er da erzählt in dem Podcast. Also ja, kleine Querwerbung gerne reinhören, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Jedenfalls hat er da, glaube ich, auch erzählt, dass die beiden, also er und Valtteri Bottas, auch einen relativ ähnlichen Fahrstil haben. Das hilft vielleicht auch bei der Weiterentwicklung. Und apropos Entwicklung, ich glaube, Alfa Romeo hat ja auch vor allem zu Beginn des Jahres schon sehr viele Updates gebracht, konnten dann auch noch ein bisschen profitieren, unter anderem von der Schwäche ja auch von McLaren. Christian, würdest du Stand jetzt sagen, Kevin hat es eben auch schon so ein bisschen angerissen, dass sie jetzt Team eine ernsthafte Chance haben, auch am Ende der Saison eventuell auf Platz 4 in der Konstrukteurs-WM zu stehen?
Platz 4, reden wir immer noch von Alfa Romeo.
Ja.
Jetzt muss ich mir mal die WM-Tabelle aufmachen, weil so initial würde ich sagen, nein.
Es sind 14 Punkte gerade auf Platz 4.
14, genau. McLaren 65, Alpine 57, Alfa 51. Nein, das glaube ich nicht. McLaren wird sich da schon durchsetzen in diesem drei oder auch vielleicht Alpine, wenn es denen richtig gut zu laufen beginnt. Ich glaube, da setzt sich dann doch der längere Atem der beiden Teams durch, die von den Ressourcen nach wie vor deutlich besser ausgestattet sind. Wenn man auch so schaut, dann waren bei Alfa Romeo jetzt auch gerade der 10er dabei am vergangenen Wochenende, wo es sehr gut gelaufen ist, dann nochmal ein 12er. Aber da sind dann auch so 4, 2 und 6
Ja, nee, nein, Platz 4 halte ich für fast ausgeschlossen. Da müsste schon extrem gut laufen und für die anderen zu schlecht. Ich würde sagen, McLaren hat ein bisschen underperformed bisher. Alpine eigentlich auch, weil vor allem Alonso sehr viel Pech gehabt hat. Also ich glaube, dieser Abstand ist zu knapp. Ich dachte mir jetzt gerade ganz ehrlich, habe ich was verpasst, weil ich wieder zu geistesabwesend redet immer noch von Alpha.
Ja, erstaunlich, aber wahr. Also ich bin immer noch positiv überrascht, dennoch, weil ganz unmöglich ist es ja nicht. Wobei ich dir schon recht geben würde, ich glaube auch, das wird schwierig.
Du ist auch nicht unmöglich, dass Joe das Teamduell noch gewinnt, ja? Also ja, da, wo alle drüber gelacht haben.
Das Momentum spricht für ihn. Ja. Also das berühmte Momentum. Naja, also ich glaube, am Anfang des Jahres haben sie ja Platz 7 ausgerufen als Ziel, meine ich. Also da sollten sie auf jeden Fall eigentlich hinkommen können. Dann wäre das ja eigentlich schon ein Erfolg, kann man sagen.
Jetzt habe ich mir gerade mal die Fahrertabelle aufgemacht. Wenn du natürlich einen zweiten Bottas da drin sitzen hättest, dann...
Wie gesagt, es kann ja noch kommen, wer weiß. Jetzt gerade, wie gesagt, es dreht sich ja so ein bisschen, aber schwierig. Wir werden es sehen, weiter beobachten, aber man kann ja sagen, bei Alpine ist die Ausgangslage da ja relativ anders. Also die waren ja eigentlich konstant im Mittelfeld unterwegs und hatten in den letzten Jahren auch noch als Renault fast schon ein Abo gefühlt auf Platz 5. Kevin, wäre da Platz 4 und damit dann eine Verbesserung um einen Platz am Ende der Saison schon ein Erfolg für das Team?
Ja, natürlich. Also wenn sie das hinbekämen, dann hätten sie zumindest mit McLaren schon mal ein Team geschlagen, was tatsächlich das Team ist, was für mich die direkteste Konkurrenz ist. Und dann kann man, wenn man jetzt diese Saison nimmt, um seinen Motor zu verstehen, diesen Split-Turbo und das ganze Gefüge zusammenzurichten, dann nächstes Jahr tatsächlich vielleicht mal die Top 3 angreifen. Also ich sehe es tatsächlich noch nicht, dass das Alpine nächstes Jahr um die WM mitfährt. Also da muss dann aerodynamisch noch einiges passieren. Und man bräuchte ein Kundenteam tatsächlich. Das muss man irgendwie hinbekommen. Aber so rein kurzfristig gedacht ist natürlich Platz 4 das Ziel, wofür es sich lohnt zu kämpfen. Weil ich glaube, jeder Platz, den du nach oben gehst, es gibt ein bisschen mehr Geld. Ja, das mag jetzt vielleicht für Alpine nicht so wichtig sein, aber nichtsdestotrotz nimmt man es gerne. Ich denke, dass auch Fernando Alonso ein Ansinnen hat, da irgendwie das maximale Ergebnis rauszuholen und nicht sich irgendwie mit Platz 5 erneut zufrieden zu geben. Ich habe nur relativ wenig Vertrauen in Alpine, dass sie das schaffen, weil ich glaube, dass am Ende das Entwicklungspotenzial dann auch die fahrerische Qualität, wenn Daniel Ricciardo bei McLaren sich noch ein bisschen besser zeigt und jetzt tatsächlich auch seine Form weiter ansteigt, dann glaube ich, dass Norris und Ricciardo das stärkere Fahrerduo zu Ocon und Alonso sind. Also deswegen wird Platz 4 ein harter Kampf für Alpine.
Ja, ich meine, dieser 5-Jahres-Plan, den kann man ja schon länger ganz für voll nehmen.
Der 5x2-Jahres-Plan, also 10-Jahres-Plan.
Ja, von daher muss man da jetzt wahrscheinlich ein bisschen kleiner denken. Da wäre eine Positionverbesserung wahrscheinlich in der Tat schon ein relativ großer Erfolg dann auch. Vor allem, wenn man dann hinter Ferrari, Red Bull und Mercedes steht. Ich habe jetzt Ferrari gerade schon angesprochen. Christian, McLaren war ja im letzten Jahr relativ auf Augenhöhe mit Ferrari, am Anfang sogar ein Stück besser zu Beginn der Saison. Kann man da konkret sagen, was Ferrari in dieser Saison oder auch in der Vorbereitung darauf besser gemacht hat, was McLaren nicht gelungen ist? Oder hat das wirklich einfach rein mit der Infrastruktur auch zu tun?
Ich glaube, dass Ferrari ganz grundsätzlich einfach unter Niveau geboxt hat die letzten Jahre und sich das wieder so ein bisschen relativiert hat. Wohingegen McLaren grundsätzlich in einem Aufwärtstrend war, aber noch bei Weitem nicht auf gleichem Niveau mit Ferrari. Und dieser Aufwärtstrend, wie das halt meistens so ist, selbst bei Börsenkursen oder ähnlichen Verläufen, die gehen ja nie ganz direkt steil nach oben, sondern du hast immer wieder auch mal einen kurzen Einbruch, so einen kurzen Knick drin. Und das ist jetzt bei McLaren halt passiert. Hat mit Sicherheit damit zu tun, dass im Hintergrund Infrastruktur wie der Windkanal und so weiter, dass da sehr viel gerade noch passiert und gemacht wird. Wollen wir auch nicht vergessen, die Formel 1 hat sehr, sehr lange Vorlaufzeiten und zu Beginn der Corona-Pandemie, also das Thema verfolgt uns ja seit März 2020 und ich glaube aus der Erinnerung heraus, es war irgendwann im Mai, dass McLaren quasi vor dem Zusperren war, sie sehr viele Mitarbeiter entlassen mussten, die ganze Finanzierung auf neue Beine gestellt haben. Das wirkt sich auch irgendwann aus. Natürlich nicht sofort, weil wie gesagt, in der Formel 1 hat vieles sehr lange Vorläufer. Aber vielleicht hat es auch damit ein bisschen zu tun. Von daher glaube ich, ist es der normale Verlauf der Dinge, dass Ferrari wieder da ist, wo sie eigentlich hingehören. Das muss man ganz klar sagen. Die waren die letzten Jahre nicht da, wo sie hingehören. Jetzt sind sie wieder dort. Und McLaren versucht halt dahin zu kommen, auch wo Ferrari schon ist. Finde ich eigentlich der natürliche Lauf der Dinge so ein bisschen.
Anschlussfrage nochmal an dich, wenn wir auch nochmal auf das kommende Wochenende konkret schauen. Welchem der drei Teams oder vielleicht auch welchem Fahrer rechnest du da in Silverstone die besten Chancen aus?
Von jetzt Alpine, McLaren und Alpha. Irgendwie so vom Momentum her kann ich mir gerade vorstellen, dass Alonso mal so richtig der Knoten nochmal platzt. Aber ich sehe, ja, nee, ich weiß es nicht. Das finde ich schwierig. Das ist immer dieses scheiß enge Mittelfeld, wo alles so dicht beisammen ist. Aber ich sehe irgendwie gerade so Alonso, der will es jetzt, glaube ich, wissen, irgendwie. Weißt du, der hat so die Diskussion, kommt Piastri, kommt er nicht. Und ein Alonso, der ein bisschen gekitzelt ist, es der Welt zu zeigen, kann, glaube ich, schon sehr, sehr gut sein.
Ja, würden sich, glaube ich, einige drüber freuen, wenn er vielleicht auch das Pech vom letzten Rennen noch mal ein bisschen wieder gut machen würde, wo er ja sonst sehr gut unterwegs war eigentlich. Ein Team, was sich ja relativ komfortabel aus diesem Kampf um den vierten Platz raushält, ist Mercedes. Die gucken ja tendenziell auch eher nach vorne noch. Und an sich kann man festhalten, Kevin, dass Silverstone ja eigentlich in der Vergangenheit eine sehr gute Strecke für Mercedes war. Ich meine, 8 der letzten 10 Grand Prix dort haben sie gewonnen. Mit Blick auf das diesjährige Auto kann man vielleicht auch sagen, dass die langsamen Kurven eher rar sind, die dem B13 jetzt nicht so schmecken. Und auch Mercedes gehört ja zu den Teams, die Updates angekündigt haben. Glaubst du, dass es vielleicht so wie in Barcelona werden könnte, wo Mercedes auch aus eigener Kraft und die Podestplätze mitfahren konnte?
Ja, ich glaube, da müssen wir das Wort Porpoising nochmal in den Mund nehmen. Ja, und mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt. Ne? Also, ob sie jetzt wirklich das Allheilmittel gefunden haben oder nicht. Ich glaube nicht, dass sie in der Lage sind, natürlich ums Podium mitzufahren, nicht in Silverstone. Dafür sind Ferrari und Red Bull, wenn da alle vier ins Ziel kommen, werden die ersten vier Plätze Ferrari und Red Bull-Fahrer sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mercedes kann halt profitieren von so ein bisschen Ärger vorne, von so ein bisschen vielleicht ein Unfall. Ja, vielleicht schaltet mal einer auch technisch aus. Dann sind sie natürlich da. Dann bin ich aber gespannt darauf, wer da ist, ob Russell oder Hamilton. Aber ich bin nicht so überzeugt davon, dass Mercedes in Silverstone, da wo es dann doch sehr auf dieses, ja, dieses, diese Verbindung aus Speed und auch aerodynamischer Zuverlässigkeit und dann eben mit diesem Bouncing, ob man das so im Griff hat, dass es in Silverstone dann funktioniert. Obwohl es natürlich für Russell und Hamilton ja das Rennen ist, wo es am wichtigsten wäre.
Christian Kevin hat da jetzt gerade ein gutes Stichwort schon reingeworfen mit dem Porpoising oder Bouncing. Es war ja ein großes Thema in Kanada, auch diese technische Direktive der FIA, zumindest bis sich dann rausgestellt hat, dass sich das Ganze so schnell doch noch nicht umsetzen lässt, weil man noch erstmal eine geeignete Metrik finden muss etc. Was ist jetzt diesbezüglich in Silverstone zu erwarten? Könnte es da jetzt eventuell auch schon Strafen geben für Teams, wenn sie die Vorgaben nicht erfüllen?
Da muss ich leider ein bisschen eine langweilige Antwort geben, weil ich gerade im Urlaub bin, kenne ich überhaupt nicht den letzten Stand. Der Stand aus Kanada raus war der, dass es jetzt dann irgendwann auch mal greift. Ob das jetzt schon in Silverstone gemacht wird, da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich Stand jetzt nicht beantworten.
Also sollte FP3 in Silverstone, sollten irgendwelche Werte festgehalten werden? Nach denen
das war zumindest der ursprüngliche Plan mal richtig, dass man sagt, man hat in Kanada schon die ersten Daten und Erkenntnisse gesammelt, in Silverstone macht man das am Freitag nochmal und ab Samstag gibt es dann diese berühmten Grenzwerte. So wie man allerdings aus Montreal rausgegangen ist, habe ich meine Zweifel dran, ob das tatsächlich in Silverstone passiert. Aber ich habe halt echt seither nichts mehr Neues gehört und mich da auch nicht schlau gemacht. Sorry.
Ja, nee, alles gut. Also ich habe jetzt seitdem auch nichts mehr gelesen. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus. Ansonsten werden wir es noch früh genug erfahren. Und
Zweifel vergessen dies doch selber auch. Also es ist doch, dann wird das wieder nach hinten verschoben, dann wird wieder da ein Protest eingelegt und da. Also ich bin mittlerweile echt der Meinung, man hätte es jetzt einfach laufen lassen sollen. Also ganz ehrlich, dann musst du halt das Auto hochdrehen. So, das ist halt doof für Mercedes, tut mir auch leid. Natürlich will man gerne einen Dreikampf um die WM sehen, aber dann ist das halt nicht. So, dann muss man da halt durch. So, dann kann man zur nächsten Saison, wenn man dann eine Saison mit diesen Autos hatte, sich was überlegen, woran man arbeitet, weil dann ist es halt für jeden fair. Dann ist es immer noch nicht für den fair, der dann trotzdem das beste Auto 2022 hatte, aber dann ist es wenigstens vom Zeitpunkt her fairer, als wenn man jetzt irgendwelche Direktiven aufstellt, die vielleicht den Klassenprimus, der jetzt gerade vorne ist, irgendwie ein Beinchen stellt oder sowas. Also das ist, ich verstehe, es ist Politik und da hat jeder auch seine Agenda und sowas, aber das ist halt auch irgendwo Wettbewerbsverzerrung, wenn man da jetzt irgendwas anpasst. Also wenn man es dann wirklich auf die Gesundheit der Fahrer schiebt, dann ist es okay, sage ich mal, aber ich weiß nicht, also ob da immer die Gesundheit der Fahrer das treibende Element ist, so habe ich meine Zweifel dran.
Ja, ich glaube, es gab ja auch ein bisschen Kritik, weil einerseits natürlich gut, wenn es um die Gesundheit geht, dass die FIA sehr schnell handelt. Andererseits haben sie vielleicht auch ein bisschen zu schnell gehandelt, gerade weil es ja auch vor allem im Baku ein großes Problem war. Und in Kanada, ja, hat es eigentlich schon wieder kaum jemanden interessiert. Ja, vielleicht fällt es ja doch hinten runter. Wie die Schmuckgeschichte, da habe ich auch seit Wochen nichts gehört. Wobei ich glaube, dass das ja auch bis Ende Juni diese Sonderregelung ausgeweitet werden sollte.
Jetzt haben wir ist ja Ende jetzt, Juni. Ne?
Ja,
kann man ja mal Donnerstag bei den Pressekonferenzen mal ansprechen.
Ja, dass Hamilton sein unentfernbares Piercing entfernt bekommen hat.
Ja.
Schauen wir mal.
Ja.
ja, es ist ja auch ein besonderes Rennen im Kalender, auch für beide Fahrer, muss man sagen. Nicht nur Lewis Hamilton, sondern auch George Russell. Sind ja bekanntermaßen beides Briten. Und ich erinnere mich noch sehr gut an das Qualifying im letzten Jahr. Da hatte George Russell ja damals noch im Williams das Q3 erreicht und wurde da echt nur so um die Strecke geschrien vom Publikum. Kevin, glaubst du, das ist jetzt irgendwie nochmal so ein besonderer Druck auch für George Russell, weil er jetzt erstmals in einem, ja, Top-Auto, wie top es ist, darüber lässt sich streiten, aber ja, vor heimischem Publikum auch fahren kann in diesem Jahr?
Ja, ich glaube, das ist jetzt schon Druck, weil wir jetzt auch eine Art Stimmungsumschwung bei Lewis Hamilton bemerken, der jetzt selber auch schon sagt, vielleicht muss ich ein bisschen weniger testen, um mein Setup, um meine Leistung nicht in Gefahr zu bringen. Und wenn das jetzt der Fall ist und Hamilton sich jetzt wieder versucht zu mehr, also ein für ihn sicheres Setup zu finden, auf dem er gut funktioniert, dann ist dieser große Preis von Großbritannien tatsächlich eine Belastungsprobe für das Team, würde ich fast sagen. Weil in Silverstone will sich Hamilton natürlich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Ja? Also da will er genauso wieder am liebsten den Crowdsurfer machen, wie 2017 war es, glaube ich, als er Bottas und Räikkönen in der Pressekonferenz hat sitzen lassen, weil er gerade ein bisschen Crowdsurfing machen wollte. Ähnlich sieht es ja auch George Russell. Also jetzt stelle man sich mal vor, es ist ein richtiges Chaosrennen und George Russell gewinnt in Großbritannien sein erstes Formel-1-Rennen. Das wäre natürlich der Moment, ja, sowohl für Mercedes als britisches Team mit deutscher Flagge irgendwo ein Stück weit, da mit dem Kronprinzen da seinen ersten Sieg zu holen. Also das kann man ja immer erzählen dann, ne? Also hier begann alles. Hier war unser erster Sieg mit George Russell. Gleichzeitig aber auch die Drucksituation bei Hamilton, dass ihm Russell nicht komplett wegfährt. Also ja, es ist interessant. Also ich bin auch sehr gespannt darauf, wie ein teaminternes Duell auf der Strecke funktionieren wird zwischen den beiden, weil das sehe ich auch noch nicht, dass wenn es da mal hart auf hart kommt, dass es immer alles ganz easy bleibt. Ja, also ich glaube auch nicht, dass da sich James melden wird, um George zurückzupfeifen. Das sehe ich gar nicht.
Ja, wir sehen, ob es überhaupt dazu kommt. Wäre ja eigentlich ganz, ganz cool zu sehen, eben gerade beim Heimrennen. Würde mich in der Tat auch schon interessieren. Das Rennen, das findet ja am 3. Juli statt. Das heißt, bis Ende Juni ändert sich an der Konstrukteurswertung zumindest nichts mehr. Das ist deshalb von Bedeutung, weil Mercedes ja in gewisser Weise in der ersten Saisonhälfte so ein bisschen unter dem Erfolg des letzten Jahres gelitten hat, in großen Anführungszeichen. Denn durch diesen Titel in der Konstrukteurs-WM hatten sie ja am wenigsten Windtunnel- und CFD-Zeit zur Verfügung in der ersten Jahreshälfte. Das dreht sich jetzt ab dem 1. Juli wieder, denn dann wird die Testzeit ja neu verteilt nach dem Stand der aktuellen Konstrukteurswertung, wo sie eben nur in Anführungszeichen Dritter sind. Christian, glaubst du, das kann nochmal dabei helfen, die Lücke nach vorne in der zweiten Saisonhälfte etwas zu verkleinern oder macht es kaum etwas aus? Beziehungsweise ist das vielleicht auch eher mit Blick dann auf den Anfang der kommenden Saison relevant?
Beides würde ich sagen. Also es hilft mit Sicherheit fürs nächste Jahr, es hilft aber auch in diesem Jahr schon, weil sie ja auch mit der Handicap-Regelung in vollem Ausmaß, die sie ja genossen in Anführungsstrichen haben bisher, weil sie ja auch da schon echt gute Fortschritte gemacht haben, gerade was dieses Porpoising und so weiter angeht. Das heißt, die Vorarbeit ist geleistet, dass es jetzt mehr ums Feintuning geht dabei. Das kann schon helfen. Und gespannt bin ich, wie es dann den anderen ergeht, die halt jetzt ein bisschen weniger machen können. Vor allem ist ja bei Mercedes auch nicht nur ein Platz, den du abrutschst, sondern gleich zwei. Das spürst du schon ein bisschen. Also es macht schon einen Unterschied. Keinen riesengroßen. Es ist nicht so, dass das Tag und Nacht alles anders macht, aber es hilft eindeutig.
Kevin, wie stehst du eigentlich generell zu dieser ganzen Handicap-Regelung? Also findest du es sinnvoll oder stehst du eher so auf der Seite derjenigen, die sagen, dass das zu künstlich ist für den Sport?
Ja, das ist eine gute Frage. Tagesform. ich sehe den Hintergrund. Ich finde es halt immer schwierig, wenn sowas so innerhalb der Saison dann festgelegt wird. Also weil da sind dann halt sehr viele Faktoren, die damit reinspielen, für die ein Team vielleicht gar nichts kann. Also was jetzt nicht zwingend was mit der Entwicklung zu tun hat, sondern, keine Ahnung, mit dem Motor zum Beispiel. Ja, ja, ich bin eher immer jemand für klare Cuts. So, ne? Also Ende der Saison was festlegen, was dann für eine Saison lang gemacht wird. So. Das ist ein bisschen, finde ich ein bisschen besser. Aber ja, gerne die Meinung von unseren Hörerinnen und Hörern auch dazu. Also ob die dieses System als fair empfinden, so wie das dann jetzt gestaltet ist, oder ob es dann auch ja auch wieder so ein Teil von Wettbewerbsverzerrung ist. Also da würde mich auch die Meinung der da draußen zuhörenden Menschen interessieren.
Ja, ich finde es eigentlich nicht so schlecht, weil du musst halt trotzdem, du bekommst halt nichts geschenkt, du musst es halt trotzdem irgendwie noch richtig nutzen. So, aber ja, wie gesagt, folgt Kevins Aufruf, schreibt uns auch gerne, was ihr davon denkt. Ja, dann werden wir sehen, ob das noch einen großen Unterschied machen kann. Da ist ja Alfa Romeo dann übrigens auch eher großer Verlierer, dadurch, dass sie so einen großen Sprung gemacht haben. Also ja, bleibt dann auch zu beobachten, ob das vielleicht denen auch ein bisschen schaden könnte, noch in der zweiten Jahreshälfte. Wir machen an dieser Stelle nochmal eine letzte kurze Verschnaufpause und blicken dann gleich im letzten Tag nochmal auf sonstige News, die so auf ja, oder angefallen sind in den vergangenen Tagen. Und unsere Tipps geben wir natürlich auch noch ab. Bis gleich hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Ein letztes Mal zurück für heute bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de mit der Vorschau auf den großen Preis von Großbritannien und dem News Update der Woche. Ganz kurz möchte ich vorher noch ein Team anschneiden, was ich quasi vergessen hatte vorher, über das wir auch leider leistungsbedingt nicht allzu oft sprechen in dieser Saison, und zwar Williams. Auch für die ist es ja Heimspiel als britisches Team. Die haben ja ihren Sitz in Grove und die haben auch für den Großbritannien.
Sophie.
Ja, ja.
Singen wir für Nicolas Latifi?
Warte, wann hatte, aber der
heute.
Morgen, also heute, wenn die Folge rauskommt.
Ja.
Also, nein, ich möchte nicht singen.
Happy Birthday to you. Happy Birthday to you.
Christian, mach mit.
Na, ich bin der kauzige alte Mann, der mit einer Flasche Wein und einer Zigarette an der Bar sitzt. Das ist hier nicht anders.
Happy Birthday, lieber
Gotifi.
Happy Birthday to you.
Wow, wunderschön. Ich glaube, Dennis Lewandowski, unser Edelfan, hat sich immer gewünscht, dass ich mal im Podcast singe. Ich habe es hiermit erledigt. Grüße an dich, Dennis. Und zum Geburtstag geschenkt verfrüht oder dann nachträglich bekommt Nicolas Latifi also das große und einzige Update der Saison. Kevin, glaubst du, es kann noch mal irgendwie was retten, in Anführungszeichen, noch was ausrichten, oder haben die schon die Dauerkarte für den letzten Platz in dieser Saison?
Ja, irgendwie wirkt es fast so, ne? Also ich glaube, bei Nicolas Latifi, also, ne, richtet es nicht mehr viel aus. Also da kann, es tut mir wirklich leid.
Aber er hat noch einen wichtigen Kampf zu kämpfen. Er könnte natürlich Nico Hülkenberg in der WM noch überholen.
Das stimmt, ja. Da wirst du was Wichtiges sein.
Was braucht er dafür irgendwie? Was hat Nico für ein Einzelergebnis? Ja, egal.
Ja, also ich also wenn das Update bei Albon funktioniert, glaube ich, dass
12. man... 12. Platz in Saudi-Arabien, den gilt es zu schlagen.
Das ist so übel. Ich meine, gut, es kann ja noch Chaos geben, ja? Also ja, plötzlich
das richtige Chaos dann fehlt noch.
Ja, ja. Hoffentlich nicht Spa, das wäre mir ganz wichtig. nee, aber... Ich weiß nicht, ich verstehe Williams nicht wirklich. Also einerseits haben sie jetzt das Geld durch Dorilton Capital. Ich meine, gut, es ist jetzt natürlich, wird jetzt wahrscheinlich nicht die absolute Supersumme sein, womit man plötzlich alle Probleme bekämpfen kann, aber ja, da kämpft man wohl auch gegen Windmühlen, ja. Also die ganzen Probleme der letzten Jahre irgendwie jetzt zu versuchen, aufzuarbeiten dort, jetzt ein Auto hinzustellen, was dann plötzlich Mittelfeld fährt, das scheint wohl sehr schwer zu sein. Dann hat man halt ein 50% Team bei den Fahrern, also ich weiß ja, Christian ist jetzt nicht der größte Befürworter von Alex Albon, aber er ist im Vergleich zu Nicolas Latifi halt der viel, viel bessere Fahrer. Spannend wäre es dann wirklich, wenn Oscar Piastri nächstes Jahr da fahren würde, weil das wäre auch eine interessante Bewährungsprobe für Alex Albon nochmal in seiner Formel-1-Karriere. Aber ja, ich glaube, es wird schwer für Williams, diese rote Laterne dieses Jahr nochmal abzugeben. Also dafür tun die anderen Teams dann zu viel und selbst die Teams oder das Team, was noch am ehesten diese rote Laterne in Empfang nehmen könnte, Haas, scheint das nicht zu tun. Also ja, so leid es mir tut. Ich mag das Team, es ist wirklich ein sympathisches Team. Ich finde auch Latifi und Albon von der Sympathie her sind wirklich zwei großartige Fahrer. Jos Capito ist da über jeden Zweifel erhaben und ja, da ist einfach sehr viel schiefgelaufen die letzten Jahre und da kommen die einfach nicht aus diesem Loch raus, was sehr schade ist.
Apropos Piastri, Christian, es gab ja vor einigen Monaten mal oder Wochen dieses Gerücht, dass vielleicht in Silverstone beim Heimrennen dann verkündet werden könnte, dass er nächstes Jahr den Platz von Nicolas Latifi einnimmt. Da gibt es aber aktuell keine akuten Hinweise drauf, oder?
Nicht, also, dass ich jetzt verkündet wird. Ja, nicht, dass ich wüsste. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass man vielleicht verkündet, dass er nächstes Jahr dann Williams fährt. Mhm. Das hängt, glaube ich, auch davon ab, ob sich Herr Alonso schon entschieden hat, ob er weitermachen möchte oder nicht. Da wiederum hat man ja bei Alpine signalisiert, dass Alonso das so ein bisschen selbst in der Hand hat. Also ja, weiß nicht. Also ich glaube nicht, dass wir ihn dieses Jahr noch in einem Formel-1-Cockpit sehen werden. Latifi rausschmeißen, das wird überhaupt nicht zu Williams und vor allem nicht zu Jos Capito passen. Deswegen glaube ich da nicht dran. Aber ich glaube, um vielleicht noch was zu ergänzen zu dieser Diskussion, Dalton Capital, wo gehört Williams hin? Vielleicht muss man es auch mal anders betrachten. Ja? Wen sollen sie denn schlagen? Ist es das Mercedes-Werksteam mit diesen gigantischen Ressourcen? Nein. Ist es Ferrari? Nein. Ist es Red Bull? Nein. Ist es McLaren, die auf dem Weg nach oben sind und wesentlich moderner eingerichtet? Nein. Ist es Alpine? Nein. Das französische Werksteam, das Weltmeister werden möchte? Nein. Ist kein Gegner. Das heißt, es bleiben übrig Alpha Tauri, Haas und, habe ich eben vergessen, Alfa Romeo eventuell, das wird aber auch bald ein Audi-Werksteam sein, fällt dann auch weg. Das heißt, per Definition kann Williams eigentlich schon gar nicht besser sein als Achter. Und momentan sind sie halt wieder mal Zehnter. Ich glaube, es muss halt auch der Letzte sein in der Formel 1, weißt du? Man muss die Dinge manchmal akzeptieren, wie sie sind.
Aber jetzt mal eine ernsthafte Frage, Christian. Wäre es dann nicht wirklich sinnvoller, sich von diesem Namen zu trennen und einfach mal komplett neu anzufangen? Weil so kommt man ja nie wieder auf den grünen Ast. Also man hat ja immer dieses, ja schon fast Damoklesschwert Williams über sich mit dieser großen Tradition und vielleicht einfach mal bei Null anfangen, also auch wenn es natürlich jetzt extrem hart wäre, weil man sich ja dazu bereit erklärt hat, diesen Namen weiter mit sich rumzutragen, aber das ist ja, da kommen die ja nie wieder drüber hinweg, weil am Ende wird ja auch das sein, wenn du sagst, okay, maximal ist dann Platz 8, um das man kämpft, das ist ja nicht das, wo Williams hingehört.
Ja, aber ich glaube, es wird jetzt auch nichts ändern, wenn du da irgendwie eine andere Etikette draufklebst. Das ändert ja nichts am Personal und nichts an den Möglichkeiten. Ich verstehe den Gedanken, den du in dir trägst und geäußert hast. Ich teile ihn aber nicht. Okay. Und ich fände es auch sehr schade, wenn der Name Williams verschwinden würde. Also die ganze Heritage Division, die da ja auch noch mitläuft. Natürlich ist es nicht mehr Frank Williams und auch nicht mehr die Williams-Familie, aber trotzdem ist es ja immer noch eine gewisse Tradition. Ja? Also ganz viele Unternehmen, die es seit 100 oder 200 Jahren gibt, haben ja auch mit dem Gründer nichts mehr zu tun. Und trotzdem sind das immer noch traditionsreiche Unternehmen. So sehe ich Williams auch irgendwie. So, ich würde schon schade finden, wenn der Name verschwinden würde.
Vielleicht würde ja ein neuer Motor helfen. Wahrscheinlich reicht es allein nicht aus, aber das ist ja auch so eine Sache, warum die Geschichte mit Oscar Piastri ja ganz interessant ist, weil man ja auch überlegt, okay, könnte dann vielleicht sich auch ein Motorendeal anbieten zwischen Alpine und Williams. Und heute ist ja, wenn ihr es direkt hört, wenn die Folge rauskommt, nicht nur der Geburtstag von Nicolas Latifi, sondern eigentlich hätte am heutigen Mittwoch auch das neue Motorenreglement für 2026 vorgelegt werden sollen im Rahmen der Tagung des Motorsport-Weltrats der FIA. Christian, wieso wird das jetzt doch noch nichts, zumindest mit der Absegnung des Reglements? Und was bedeutet das vor allem auch für die potenziellen Neuansteiger Audi und Porsche?
Also auch da weiß ich nicht den letzten Stand, ob es nicht vielleicht doch noch auf die Agenda geschafft hat. Aber so Stand Montreal-Wochenende war es so, dass diese eigentlich für den 29. geplante Entscheidung, 29. oder 30. weiß ich jetzt gar nicht, dass man gesagt hat, okay, wir nehmen das runter. Da gibt es verschiedene Versionen dazu. Die eine sagt, Mohammed bin Sulayem, der neue FIA-Präsident, der möchte halt alles irgendwie wirklich sicherstellen, dass es seine Handschrift hat. Ja? Und dieses Motorenreglement ist in der Ära Todt entstanden, war maßgeblich orchestriert von Peter Bayer, einem Mann, der von Joe Todt eingesetzt wurde in der Funktion, wo er war. Und es ist ja vielleicht ein Zufall, vielleicht auch nicht, dass genau an dem Tag, wo Peter Bayer seine fristlose Kündigung von der FIA erhalten hat, auf inoffiziellen Kanälen durchgesickert ist, dass dieses Motorenreglement erstmal verschoben ist. Ich weiß nicht, ob es einen Zusammenhang gibt oder nicht, aber da passiert jedenfalls was. Eins steht fest, es ist ganz schlecht für Audi und Porsche. Porsche wollte beim Österreich Grand Prix in Spielberg den Einstieg als Teilhaber des Red Bull Teams per 2026 bekannt geben. Das war alles klar und entschieden. Das ist jetzt erstmal natürlich wieder abgesagt, weil man ja ohne ein Reglement, das immer Grundvoraussetzung war für den Einstieg von Porsche und Audi, weil man ohne ein Reglement natürlich nicht sagen kann, wir kommen. Ja, es geht nicht. Die müssen jetzt wieder abwarten, bis das wirklich in trockenen Tüchern ist. Das ist es nicht. Es könnte natürlich auch nur eine reine Verzögerungstaktik sein, weil wir wissen ja, dass die Mercedeses, die Ferraris, die Renaults dieser Welt nicht wahnsinnig happy drüber waren, dass da jetzt jemand neuer reinkommt, der dann auch noch Zugeständnisse bekommt, weil so wie es zuletzt ausgehandelt war, darf Volkswagen halt in den ersten Jahren ein bisschen mehr Geld ausgeben als das Budget Cap, das dann ja auch auf Motorenseite kommen wird. Warum? Weil jemand wie VW natürlich sagt, so Leute, ihr habt hier in diese Motoren schon ewig lang investiert, ihr kennt die ganze Technologie, ihr habt Prüfstände, ihr habt Schlag mich tot alles gekauft, wir müssen da vielleicht ein bisschen nachholen, wir brauchen da Zugeständnisse. Da gibt es ein bisschen extra Geld, auch CapEx, das haben wir mal auf unserem Portal erklärt in einem Artikel. Also da gibt es Zugeständnisse für Porsche und Audi. So, jetzt ist die Frage, verzögern die Ferraris und Mercedeses und Renaults nur so weit, wie es geht, nach hinten, um VW und Porsche und Audi das Leben so schwer wie möglich zu machen? Oder gibt es nochmal substanziell tatsächlich Zweifel an der Ausgestaltung dieses Reglements? Wenn letzteres der Fall ist, was ich nicht glaube, ich glaube, das sind alles nur Spielchen, wenn letzteres der Fall ist, glaube ich, dass das auch nochmal abgeblasen werden könnte. Aber ich glaube das nicht, um ehrlich zu sein. Ich glaube nur, dass hier ein paar Leute Spielchen spielen, um denen das Leben so schwer wie es geht zu machen. Und ich glaube, dass der FIA-Präsident so ein bisschen zu viel Wert auf sein Ego gelegt hat in dem Kontext.
Also dass Porsche mit Red Bull Geschäfte machen wird, das ist ja jetzt schon seit einer halben Ewigkeit ein offenes Geheimnis. Bei Audi war das ja alles noch ein bisschen weniger konkret. Jetzt scheint das ja da so zu sein, dass sich da doch ein Deal mit Sauber anbahnt. Ist das auch das, was deinem Informationsstand entspricht?
Das ist auch mein Informationsstand, dass alles andere tot ist. Also Williams hat wohl nie existiert. Das war immer so die Fantasie mancher Medien. Dann Aston Martin war eine Zeit lang im Gespräch, weil das natürlich sehr, sehr attraktiv gewesen wäre mit dieser neuen Fabrik, die auch zeitlich sehr gut in den Horizont gepasst hätte. Aber da war es wohl zu kompliziert mit Lawrence Stroll und der Marke Aston Martin und die man ja dann hätte aufgeben müssen wahrscheinlich, was aber nicht möglich war. Deswegen hat sich auch das zerschlagen. McLaren wurde uns gesagt, dass die Interessen einfach nicht miteinander kompatibel waren, also wie Audi da präsent sein wollte, wie McLaren die eigene Marke noch da haben wollte, sodass irgendwann halt nur noch Alfa Romeo übrig blieb als einzige mögliche Variante und die ist es jetzt auch geworden. Also soweit ich weiß, ist auch das alles entschieden. Noch nicht unterschrieben, weil unterschreiben halt nicht geht, solange es kein Motorenreglement gibt, aber ich glaube, dass wir auch da nur noch von Formsache reden.
Okay. Letztes kurzes Thema für heute noch. Kevin, es gab ja in der vergangenen Woche auch ein paar Berichte über mögliche Orte, die gern mal ein Grand Prix ausrichten würden in der Zukunft. Die Stadt Madrid hat unter anderem einen Brief an Stefano Domenicali geschrieben und gesagt, dass sie die Voraussetzungen, zumindest was Infrastruktur etc. angeht, erfüllen würden. Auch Nizza wurde da in den Topf geschmissen als möglicher Ausrichtungsort. Jetzt haben wir ja in beiden Ländern, Spanien und Frankreich, schon ein Rennen mit Barcelona und auch Le Castellet, was ja jetzt bald wieder ansteht. Siehst du da für Madrid oder Nizza eine realistische Chance, dass da in den kommenden Jahren oder in der nahen Zukunft wirklich ein Formel-1-Grand Prix stattfindet?
Nee, weil ich einen Antrag beim Rat der Stadt Borken einbringen werde, dass die Stadt Borken einen Brief an Stefano Domenicali schickt. Christian wird mir die Adresse besorgen und dann werden wir versuchen, den großen Preis des Münsterlandes dort auszurichten. Das ist eine schöne Ecke, ist eine schöne Gegend, da kann man auch schnell fahren.
Ich muss das unserem Bürgermeister auch mal sagen.
Oder einfach mal pranken. Einfach mal Stefano Domenicali wild irgendwelche Anträge schicken für Formel-1-Rennen in Orte. Also das muss man hinbekommen.
Hast du bei Google Earth schon mal ein bisschen geguckt, so, wo man da so Strecke
hin? Man kann die Landstraße nehmen. Also das ist ja kein Problem. Muss man ein paar Bäume fällen, ein paar Banden aufbauen, dann geht das schon. Also ich finde, oder durch die Stadt Borken ist auch schön. Ich habe es ja auf unseren Social-Media-Kanälen gesehen, also wir haben das ja mal gepostet, nachdem Formel1.de diesen Artikel veröffentlicht hatte. Ich stehe dem etwas kritischer gegenüber. Also die Formel 1 muss jetzt aufpassen, dass man jetzt nicht in jede Metropole der Welt geht, so auf Biegen und Brechen, weil sonst ist es dann zu sehr Formel E. Und die Formel 1 muss halt auch, finde ich, einen gewissen Grundstock an Rennstrecken haben, die echte Rennstrecken sind. Und dass man jetzt natürlich in die Städte geht, auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit und bis 2030 klimaneutral und pipapo, und dass man das jetzt auch wieder als große News aufgebaut hat, nachdem man das ja schon vor 2 Jahren veröffentlicht hatte, diesen Plan, und das auch gut geschluckt wurde, frage ich mich halt schon, ob das der richtige Weg ist. Ich meine, mit Barcelona hat man jetzt großzügig verlängert. Also warum sollte man da jetzt nach Madrid gehen? Also das ergibt gar keinen Sinn für mich. Und gut, Frankreich, Le Castellet wird wahrscheinlich eh rausfallen. Dann ich sehe nicht, dass man nicht in Monaco fährt. Also warum soll man nach Nizza gehen? Also das sind dann halt so Wunschdenken von Städten, die natürlich auch den Event wollen und denken, dass es da jetzt ein Need gibt, nachdem Las Vegas dann diesen Grand Prix bekommt, oder das ist nochmal was ganz anderes. Also die USA sind ja jetzt auch bedingt durch den neuen TV-Deal von ESPN, also das ist halt übrigens krass. Ich glaube, die Formel 1 hat sonst irgendwie 5 bis 7 Millionen Dollar pro Jahr bekommen. Jetzt bekommt man, ich glaube, 50 Millionen bis 70 Millionen im Jahr oder 90 Millionen im Jahr. Also das ist krass, wie die Formel 1 da verramscht wurde. Also ich sehe in Europa wirklich nicht den Grund, da jetzt nach Madrid oder Nizza zu gehen. Also das ist, wie gesagt, alles ganz nett, aber ich weiß nicht.
Ja, es wär schon geil, Kevin, dann könnte man auch in Deutschland fahren. Ich habe gerade mal so eine Karte vor mir aufgemacht in Mannheim, Heidelberg und Hockenheim.
Das
oder?
Ist toll. War auch cool. Einfach mal machen.
Egal. Neckargemünd ist da auch in der Nähe, da könnte man auch noch was machen. Oder Aglasterhausen.
Ja, schön. Also der große Preis in Aglasterhausen.
Potenzial vom Klang her.
Ja. Weibstadt.
Oder Sylt.
Zinsheim, um Gottes Willen. Technikmuseum, das ist ja auch da in der Nähe. Ja,
und auf Sylt.
Einmal um die Ballerina.
Das stimmt, mit einem 9-Euro-Ticket.
Der große Preis von Sylt. So, das ist so. Ne? Also wenn es danach geht, dann ist halt wirklich irgendwie Tür und Tor für jeden Klamauk geöffnet. So, ne? Also ich weiß nicht, ich fühle es nicht.
Nachher haben wir noch ein Rennen in Nizza und Monaco, was so 20 Kilometer auseinander liegt. Das wäre es natürlich auch noch.
Südschleife.
Ja, super. Also ich glaube, realistisch gesehen ist wahrscheinlich Südafrika da auch noch weiter vorne oder naheliegender. Da war Stefano Domenicali ja zumindest immerhin schon vor kurzem unterwegs, aber ja.
Hat er Fotos gemacht mit Menschen vor Ort? Hände schüttelnd. Hat er schon Hände geschüttelt und damit
Fotos
gemacht?
Das habe ich in der
gemacht.
Tat nicht beobachtet.
Dann ist noch nichts fix.
Dann ist
nichts fix. Das ist nur, wenn er Hände schüttelt. Dann ist was fix.
Ja, gut. Nee, habe ich noch nicht beobachtet, in der Tat. Aber gut, das würde ich mich, glaube ich, würde, finde ich, naheliegender sein. Das würde ja auch Lewis Hamilton sehr, sehr freuen. Vielleicht hängt er dann auch noch mal das ein oder andere Jahr dran, wer weiß das schon. Aber wir beschäftigen uns jetzt einfach mal wieder mit der Gegenwart oder zumindest der näheren Zukunft. Denn wir wollen natürlich auch zum Abschluss dieser Folge den Ausgang des Rennens noch schnell tippen. Ganz klassisch, Pole Position, Podium, das Team, das Best of the Rest hinter Mercedes wird und den Fahrer auf dem letzten Platz. Christian, leg mal los.
Best of the Rest habe ich mich ja eigentlich schon so ein bisschen committed mit Alpine. Dann Pole Position, glaube ich, Charles Leclerc, Sieger, Max Verstappen, vor Leclerc und Lewis Hamilton. Was wollte man noch wissen? Letzter. Letzter. Wer wird Letzter? Ja, das ist ein langweiliger Tipp, aber Nicolas Latifi.
Okay, Kevin?
Ja, bei Latifi gehe ich mit. Ja, Latifi wird Letzter. Pole Position auch Charles Leclerc. Podium Verstappen, Perez, Leclerc. Und Best of the Rest McLaren.
Okay, ich gehe mit bei Letzter Nicolas Latifi. Ich sage einfach, wir haben ihm mit unserem vorzeitigen wunderschönen Ständchen Pech gebracht. Vielleicht können wir es dann damit entschuldigen. Pole, Charles Leclerc, sage ich auch. Podium, Leclerc, Verstappen, Sainz. Und Best of the Rest, sage ich auch, Alpine, weil das letzte Woche auch so gut funktioniert hat. Ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns für heute. Es war mir wieder eine Freude und ich hoffe, das gilt auch für Christian immer voll. Vielen Dank fürs Mitmachen.
Bitte gerne.
Danke auch dafür. Wer mehr von Christian lesen möchte, der ist natürlich wie immer herzlich eingeladen bei Facebook unter Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll oder auf Twitter unter @nimmervollf1 vorbeizuschauen. Kevin findet ihr bei Twitter unter @kevin_scheuren. Da auch gerne ein Follow da lassen, weil Kevin ist ja noch auf dem Weg, die 2000 Follower zu knacken und freut sich da sicher.
Ja.
Und ja, ich freue mich auch, dass du heute dabei warst, Kevin, natürlich. Vielen Dank.
Danke, Sophie.
Und Kevin und Christian begleiten euch natürlich auch wie gewohnt bei eurem Formel-1-Wochenende wieder über die täglichen Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de. Da also am besten die Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen und damit ihr auch von den Sessions an sich nichts verpasst. Auch nochmal die Zeiten, die freien Trainings am Freitag finden um 14 respektive 17 Uhr statt. Das dritte Freitraining gibt es am Samstag um 13 Uhr, vor dem Qualifying um 16 Uhr und das Rennen beginnt dann ebenfalls um 16 Uhr deutscher Zeit. RTL überträgt ja übrigens auch an diesem Wochenende, also wer das im Free-TV verfolgen möchte, kann es auch da tun. Wer Sky hat oder Wow beispielsweise, kann es natürlich auch gerne da verfolgen. Das schreiben wir euch selbstverständlich nicht vor, nur damit ihr da alle Informationen habt. Genau, und am Ende betreibe ich auch nochmal für mich Eigenwerbung. Mich findet ihr bei Twitter unter @sophieaffelt. Und damit bleibt mir nur noch, mich bei euch da draußen fürs Zuhören zu bedanken. Wir hören uns dann alle Mann am kommenden Mittwoch wieder nach einem hoffentlich spannenden, aber fairen Rennen in Silverstone, auf das wir dann zurückblicken. Bis dahin, macht's gut. Vergesst nicht zwischendurch auch mal die Sonne zu genießen, wenn sie denn scheint bei euch. Und keep racing.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.